Es war für mich heute Morgen schon sehr berührend, das, was ihr als Täuflinge da gerade heute erzählt habt, wie ihr eure Taufe erlebt habt. Das war, vielen Dank, es war ein schönes Anteilnehmen. Ich habe das genauso empfunden, dass diese Taufe etwas ganz Besonderes gewesen ist. Und ja, Gott selbst, ich glaube, er hatte Freude, er hat Spaß gehabt, mit uns so diese Taufe zu feiern. Darf ich das so sagen? Ja, das ist so. Ja, und ich merke, heute Morgen ist so ein ziemlich starker Akzent darauf, auf Hingabe und auf Ausrichtung. Und das, da passt die Predigt doch sehr gut dazu. Ich habe ja das Thema letzte Woche schon angekündigt und ich betone es noch einmal und ich will es nochmal benennen. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Das ist das Wort, das Gott dem Abraham im Alten Testament gegeben hat. Das ist noch nicht das volle Wort, aber es ist das ist das Wesentliche, worauf es hier ankommt. Und das ist das Faszinierende. Für mich ist das Alte Testament nicht nur ein Bilderbuch Gottes, ja, also wo er wunderschöne Biografien und Geschichten, ja, zeigt, sondern es ist ein Buch, wo wir wirklich sehen können, dass Gott uns sieht. Gott sieht uns. Und Gott sieht den Einzelnen. Und das ist faszinierend, wenn wir das so sehen. Und es ist so unverblümt, es ist authentisch, es ist ehrlich und es wird auch nichts geschönt. Und das ist das auch, was mir so gefällt am Wort Gottes. Es wird nichts geschönt, es bleibt ehrlich, glaubwürdig und lebensnah, so möchte ich es mal nennen. Und auch die Geschichte von Abraham, seine Berufungsgeschichte, kam mir dann wieder so in den Sinn, wo Gott diesen Mann rausgerufen hat in einer festen, er war ja fest integriert in seine Heimat Ur in Chaldea, wo er ursprünglich herkommt, eine große Stadt gewesen und da war seine Heimat und plötzlich ruft Gott ihn raus, er soll gehen und er weiß nicht, wohin es geht, ja, einfach Gott ruft und sagt, geh, und er soll gehen, und er geht. Ist das nicht beeindruckend, ja? Er geht. Ja? Mutig, kühn, finde ich das. Und Gott führt ihn dann über Haram, in der heutigen Türkei, nach Kanaan, und hat seinen Weg mit ihm. Und das, was er ihm sagt am Anfang, ist eine Verheißung, die der Mann überhaupt nicht fassen kann, weil man es nicht fassen kann. Es heißt hier in Genesis 12, Vers 2, 1. Mose 12, Vers 2, und ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Soweit hier das Wort Gottes. Und hallo, wer kann sowas fassen, wenn du das bekommst? Nimm das mal für dich ganz persönlich, wenn du plötzlich so ein Wort bekommst und das sprengt alles, was du dir vorstellen kannst. Aber so ist Gott, so ist unser Gott. Und wir hören heute die Geschichte vom Abraham, beziehungsweise Abraham, der zu Abraham wird. Das heißt, Ab heißt Vater und Raham heißt die Menge. Vater einer großen Menge sollte er werden. Und diese Berufung, die ist einmalig, die hat sich auch ganz genauso erfüllt und wir sind auch ein Teil des Segens, den der Abraham damals empfangen hat. Und das, was wir hier für uns als Allgemeingültigkeit hier auch in Anspruch nehmen, ist genau dieser Vers, der hier heißt, wo es hier heißt, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Das gilt heute noch, gilt heute, genauso wie damals, dass das ein Wort Gottes ist, das wir für uns in Anspruch nehmen dürfen. Und der Begriff Segen im Hebräischen ist das Beracha, das Wohlwort, meint so viel wie, eigentlich meint Segen so viel wie Wohlrede, Gunst, etwas auszusprechen, was in dem Gesegneten sich erfüllen soll. Darum geht es. Und Gott hat Interesse zu segnen. Gott liebt es zu segnen. Glaubt ihr das? Ja, Gott liebt es zu segnen und möchte gerne, dass wir das auch erleben und dass wir diese Segnungen auch erfahren und in Anspruch nehmen. Das muss man ja auch in Anspruch nehmen. Ich werde das auch gleich nochmal ausführen. Uns glaubend auch zusprechen. Und hier in dem Fall meint es eigentlich konkret irdisch, umfasste das damals Fruchtbarkeit, Reichtum, langes Leben, Nachkommen und Besitz. Das hat damals, war damals im Alten Testament der Blick dafür, dass jemand ein gesegnetes Leben führt, dass man die Spuren des Segens auch sehen durfte. Und dieser Segen, der kommt direkt von Gott. Er wird über Menschen manchmal übertragen, das finden wir auch in dem, zum Beispiel im aaronitischen Segen oder in dem Patriarchen von Jakob und Josef, aber auch in heutigen Zeit, auch letzte Woche zum Beispiel, haben wir unsere Täuflinge gesegnet mit Handauflegung. Das war etwas, was wir tun dürfen und wo wir die Gunst Gottes über jeden Einzelnen aussprechen könnten. Und womit sind wir denn gesegnet? Allein schon, dass wir eine Beziehung zum lebendigen Gott haben. Das ist schon Segen. Das reicht eigentlich schon. Dass wir diesen lebendigen Gott kennen, dass wir ein Kindschaftsverhältnis haben, dass wir sagen, ich bin eine Tochter oder ich bin ein Sohn Gottes. Ich gehöre zu ihm. Ich habe hier den Begriff Königskinder. Ich bin ein Königskind. Ja? Gerade in einer Zeit, wo so viele Menschen Mangel haben oder es sich als minderwertig oder mangelhaft empfinden, ja, ist es so schön zu sagen, hallo, ich gehe durch die Welt und sage, ich bin ein Königskind. Hallo, ich bin ein Königskind. Bist du ein Königskind? Ja, du bist ein Königskind. Ein Kind des Königs, des Allerhöchsten. Und das ist beeindruckend. Und das, was mich, als ich dann weiter in dem Wort Gottes gearbeitet habe und gemerkt habe, Gott stellt die Israeliten damals zur Wahl, Segen oder Fluch. Und man sollte meinen, wenn man so eine Wahl hat, dann gibt es nur eine Richtung, man entscheidet sich für den Segen, oder? Ja, wenn man das so hingelegt bekommt, bitteschön, Segen oder Fluch, wollt ihr im Segen leben oder wollt ihr im Fluch leben, würde keiner freiwillig sagen, hey, ich lebe im Fluch, unter dem Fluch, ja. Aber Gott gibt diesem Volk die Wahl, ob sie im Segen leben wollen. Was beinhaltet das? Das heißt, in der Übereinstimmung mit seinem Willen und seinen Geboten zu leben. Es meint eigentlich dieses, der Begriff Teleos heißt zielgerichtet, dass wir nicht perfekt sind. Das wusste Gott auch damals, dass das Volk nicht perfekt ist. Aber dass wir zielgerichtet leben, dass wir unser Leben leben, so, dass es Gott gefallen möchte, dass wir den Wunsch haben, unser Leben möchte ihm gefallen. Und Fluch beinhaltet so viel wie, ich führe mein Leben ohne Gott. Ja, das muss ich noch nicht einmal sagen, das merkt man, ob ich mit oder ohne Gott lebe. Ich führe mein Leben ohne Gott und nach meinen eigenen Vorstellungen. Und das ist mir wichtig. Es ist mir nicht wichtig, was mit Gott ist. Es ist mir nicht wichtig, was Gott für Gedanken oder Pläne oder Ziele oder Gebote hat, sondern ich lebe nach meinen eigenen Vorstellungen. Das ist leider bedauerlicherweise in unserem Land der größte Teil der Menschen, die sich gar nicht darum scheren, was mit Gott ist. Und in dem Wort, was er dem Volk Israel dann gibt, wird ziemlich klar, wenn ihr ohne mich lebt, dann werdet ihr auch entsprechend mit den Konsequenzen leben müssen, die damit verbunden sind. Aber das ist das Groteske, dass wir Menschen, obwohl wir ganz bewusst nicht mit Gott leben, in manchen, also wenn wir das so leben, dass wir ganz bewusst ohne Gott leben, trotzdem, wenn etwas passiert, was nicht in unserer Vorstellung passt, Gott verantwortlich machen. Und sagt, wo warst du? Wo bist du? Die ganze Zeit nicht danach gefragt, aber wenn es dann schwierig wird oder wenn etwas passiert, was einen aus der Fassung bringt, dann fragt man sich, wo Gott, wo bist du denn? Ja, aber das ist genau das, was Gott hier sagt. Wenn ihr eine Entscheidung gegen mich trifft, dann müsst ihr auch mit den Konsequenzen leben. Das ist das, was er hier sagt. Wir leben in keinem luftleeren Raum. Ich habe auch festgestellt, dass es wichtig ist, im Blick auf den Segen, in manchen Aspekten des Segens, dass man um Segen ringen muss. Okay? Das würde ich ein bisschen herausfordernd. Es gibt Bereiche, in denen Gott uns herausfordert, wo wir um Segen bitten müssen, es erkämpfen müssen, in Anspruch nehmen müssen. Und ich möchte einmal zwei biblische Vorbilder nennen. Einmal möchte ich den Jakob nehmen. Ja? Es gibt eine Geschichte von Jakob, als er zurückkehrt in das Land seines Vaters, und er steht vor der Begegnung mit Esau und fürchtet sich davor. Und in dieser Nacht gibt es einen Kampf zwischen ihm und einem Engel. Dieser Amjabok heißt das hier. Und dieser Kampf ist ein Ringen, ein wirkliches Ringen bis zum Sonnenaufgang, wo es dann darum geht, dass der Engel sagt, lass es gut sein. Und was sagt er dann? Ich lasse dich nicht, denn du segnest mich. Ich lasse dich nicht, denn du segnest mich. Okay? Könnt ihr das nachvollziehen? Genesis 32 ist das. An diesem Tag wird aus Jakob Israel. Okay? Und das heißt, der Ort, in dem es hier stattfindet, ist der Ort Pniel, heißt Angesicht Gottes, und Israel heißt Gotteskämpfer. Es wird, der Jakob wird zu Israel, dem Gotteskämpfer. Und ein ganz entscheidender Punkt, wo er quasi mit Gott ringt um einen ganz bestimmten Segen. Und er darf dann mit diesem Segen in Zuversicht kommen und begegnet dann dem Esau in einer unbeschreiblichen Weise. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Wie Esau in einer vergebenen Haltung damals dem Jakob begegnet. Die hatten ja vorher, er hat ihm ja das Erstgeburtsrecht genommen. Das war ja eine ganz prickelnde, heiße Geschichte. Eine zweite Geschichte finden wir im 1. Chroniker 4, 9 bis 10. Das ist die Geschichte von Jabez. Und die ist auch nur mit zwei Versen erwähnt, mehr eigentlich nicht, aber sie drückt unglaublich viel aus. Und es heißt von ihm, Herr, segne mich doch, erweitere mein Gebiet, stehe mir mit Kraft bei, bewahre mich vor Unglück, kein Leid möge mich treffen. Ich lese den Vers nochmal. Herr, segne mich doch, erweitere mein Gebiet und stehe mir mit Kraft bei, bewahre mich vor Unglück, kein Leid möge mich treffen. Was ist der Hintergrund dieser Geschichte? Der Hintergrund ist, dass Jabez unter Schmerzen geboren wurde, also unter großen Schmerzen. Und so groß, dass seine Mutter ihn nur noch er bereitet mir Schmerzen nennt. Er bereitet mir Schmerzen. Und mit diesem Namen, ich weiß, das ist ja ein toller Name, ne? Wenn du benannt wirst. Du bereitest mir Schmerzen. Guten Morgen, gut, du bereitest mir Schmerzen. Ja, also das ist, weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr so einen Namen tragen würdet. Fühlt man sich, glaube ich, nicht ganz so gut, ja, würde ich mal sagen. Und ich glaube, dass Jabez echt darunter gelitten hat, dass er diesen Namen, sonst hätte er das, wäre er nicht zu diesem Punkt hier gekommen, dass er gesagt hat, hier, das akzeptiere ich nicht. Ja? Er musste diesen Fluch, was ich für einen Fluch empfinde, oder dass es ein Fluch ist, er musste den aushalten, bis er nicht mehr bereit war, das über sein Leben zu akzeptieren, um dann etwas zu ändern oder ändern zu wollen. Ich nenne das zwei Stärken. Das eine ist, was wir Resilienz nennen in unserer heutigen Sprache, Widerstandsfähigkeit, und das andere ist Gottesfurcht. Resilienz, weil er trotz all dieser widrigen Umstände seinen Lebensweg gegangen ist, widerstandsfähig, belastbar wurde, sein Schicksal getrotzt hat und immer wieder aufgestanden ist und mutig vorwärts zu gehen. Ja, es heißt von ihm, vom Jabez, dass er gesegnet war. Ich habe jetzt leider den Text jetzt hier. Ja, es heißt hier im 4. Jabez war angesehener als seine Brüder und seine Mutter nannte ihn Jabez, denn sie sprach, ich habe ihn mit Kummer geboren oder unter Schmerzen geboren. Er war angesehener als seine Brüder. Das heißt, er hatte sich einen Stand errungen, und zwar vor den Menschen, mit denen er Umgang hatte. Und das Zweite war, dass er zu jemandem wurde, der in eine Gottesbeziehung hineingewachsen ist. Ja, das heißt, unsere Umstände sind nicht unbedingt immer so, wenn sie negativ sind, dass das uns vor Gott trennt, sondern es kann uns wirklich, in diesem Fall ist das auch so, wirklich zu Gott bringen. Er wird angesehener als seine Brüder und er betet das wie jemand, der das nur beten kann, wenn er eine Glaubensbeziehung hat, wenn er eine Tiefe in Glaubensbeziehung hat. Er hat Gott in einer Art und Weise kennengelernt, dass er dieses Gebet beten kann. Und warum betet er? Um Segensperspektiven. Er möchte reicher Segen haben. Er möchte Erweiterung von Einfluss oder von Gebiet. Er möchte, dass Gott mit ihm ist, dass seine Hand mit ihm ist und dass Gott ihn bewahrt vor Schmerz und Unglück. Und wie heißt es dann? Gott ließ kommen, was er erbeten hatte. Ich nenne das auch ein Ringen und ein wirkliches Ringen darum, dass Gott Segen für mein Leben vorbereitet hat. Und ich frage mich natürlich, darf man so beten? Darf man so beten? Segne mich? Darf man so beten? Erweitere mein Gebiet? Gebrauche mich, bewahre mich vor Schmerz, vor Unglück. Darf man so beten? Natürlich darf man so beten, ja. Das Alte Testament ist voll davon. Ich habe eine Bibelstelle, die ich in dem Zusammenhang noch gesehen habe. Psalm 145, Vers 19 heißt es, er erfüllt das Verlangen derer, die ihn fürchten. Ihr Schreien hört er und er hilft ihnen. Man darf in dieser Form beten. Und natürlich ist darin eine Gefahr der Überbetonung. Okay? Das möchte ich ganz bewusst auch mal hier unterstreichen. Es ist eine Gefahr der Überbetonung. Aber es gibt auch eine Gefahr der Unterbetonung. Okay? Und die ist mindestens genauso groß. Dass ich einfach nicht das ergreife. Und das möchte ich an dem Psalm 23, den du gerade gebetet hast, unterstreichen. Da heißt es nämlich, er bereitet mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Das wird einfach so genannt in diesem Psalm 23. Und ich habe das jetzt vielleicht von der vorletzten Predigt auch nochmal betont, wie wichtig es ist, dass man, wenn man an einem reich gedeckten Tisch sitzt, wenn man ein super, wunderbares Buffet hat, es einem nichts nützt, wenn man davon nicht nimmt. Okay? Was nützt dir dieser reich gedeckte Tisch, wenn du nicht zugreifst? Ja, dann kannst du sagen, boah, ich hatte heute ein Erlebnis. Die haben ein Buffet aufgetischt. Das war so gewaltig. Ich kann mich daran erinnern, Desi, unsere Töchter war jetzt mal im Urlaub gewesen und die hatten in dem Hotel, wo sie waren, gab es ein so großartiges Buffet, dass sie mit der Kamera durch die Gänge gegangen ist und uns das Foto einfach zeigen wollte, wie gewaltig das alles ist. Aber stellt euch vor, die Desi hat gesagt, guckt euch das alles an. Das alles wurde mir angeboten, aber ich bin zu bescheiden gewesen. Ich habe einfach nichts davon genommen. Okay? Das würdet ihr sagen? Greif zu. Ess, was du essen kannst. Nimm mit, was du kriegen kannst. Und genauso ist das mit dem, was Gott uns anbietet. Ich glaube, dass wir von Gottes Seite her oft genug einen reich gedeckten Tisch haben und wir nehmen es nicht in Anspruch. Und für mich ist das, bedeutet das auch so viel, da gibt es so viel im Wort Gottes zu entdecken. Da gibt es so viel, was Gott uns eigentlich geben möchte, aber wir leben manchmal wie Bettler. Entschuldigt, dass ich das so sage, aber ich empfinde das manchmal so. Ich möchte das Ganze ergänzen, das finde ich auch sehr wichtig. Der Segen aus neutestamentlicher Sicht hat eine ergänzende Perspektive, die geht weit über das Materielle hinaus. Und sie ist unmittelbar verbunden mit dem Wirken und der Person Jesu Christi. Durch Jesus wird der Fluch des Todes und der Trennung zu Gott aufgehoben. Amen. Der Volker würde jetzt sagen, Halleluja. Okay? Halleluja. Und tatsächlich, das, was Gott uns anbietet, ist das Größte, was man überhaupt anbieten kann. Er bietet uns seine Beziehung an. Okay? Wir dürfen in einer Beziehung zu dem lebendigen Gott stehen. Eine persönliche Beziehung zu ihm. Dazu sind wir berufen. 1. Mose 1. Der Mensch ist geschaffen als Gegenüber Gottes. Jetzt dürfen wir in diesem Gegenüber leben. Wir haben das geschenkt bekommen. Wir sind in dieser Position, dass wir eins sein dürfen mit ihm, eine Beziehung zu ihm haben dürfen. Dieser Jesus Christus in uns erfüllt unsere tiefsten Wünsche und Bedürfnisse, weil er in uns wohnt, weil er uns kennt. Niemand kennt ihn, kennt uns besser, als er uns kennt. Er schenkt uns eine geistliche Fülle, das ist das, was er möchte. Deswegen gibt es Gottesdienst, deswegen gibt es Predigt, deswegen gibt es Lehre, damit wir das Wort Gottes verstehen und greifen können, was es für uns vorbereitet hat. Ja, dieser gedeckte Tisch, von dem ich gerade gesprochen habe. Er gibt eine geistliche Fülle und befriedetes Leben. Das ist das Wichtigste in uns ist, dass wir Frieden in unserem Herzen haben können. Wirklichen Frieden, tiefen Frieden, der völlig unabhängig ist von Umständen, von dem, was wir gerade erleben. Ja, ich komme da gerade noch gleich noch drauf, durch etwas, was wir diese Woche von jemandem gehört hat, der uns sehr wichtig ist und es uns schon ziemlich erschüttert hat. Aber diesen Frieden, den hat Gott hier vorbereitet. Und letztendlich auch eine vollkommene Erlösung, die ihre Vollendung in der Ewigkeit findet, wo Tod und Zerstörung nicht mehr sein werden. Aber auch das hat er vorbereitet. Und dann weitere Form von Segen möchte ich aussprechen, die es gibt. Ein Segen zu leben trotz widriger Umstände. Dass er Kraft und Mut und Zuversicht gibt, auch wenn die Umstände überhaupt nicht gut sind. Gibt es das? Ja? Okay. Hier ist dieser Segen vielmehr eine innere Haltung, ein Vertrauen auf Jesus, eine Hoffnung, die unabhängig ist von Umständen. Hier zitiere ich wieder den Psalm 23. Wie heißt es da? Auch wenn ich durchs finstere Tal gehe, fürchte ich kein Unglück. Dein Stecken und Stab, sie trösten mich. Ja? David sagt, dass es Phasen im Leben gibt, die gibt es. Das finstere Tal, das Todestal, wie es ja auch genannt wird. Ich fürchte kein Unglück, weil er bei uns ist und uns tröstet mit seinem Stecken und Stab. Es geht um dieses tiefe Bewusstsein, dass ich um seine Nähe, um Durchtragen weiß, auch wenn es heftig wird. Amen. Ist das so? Also Freundin Sabine hatte vor 5 Jahren Krebs. Der Krebs war dann für eine gewisse Zeit weg und sie dachte, er wäre weg. Und sie ist dann, weil sie sehr starke Schmerzen hatte, nochmal zum Arzt gegangen. Und die Diagnose war verheerend. Sie hat Metastasen im ganzen Körper, in der Wirbelsäule, im Kopf, in der Lunge. Und als wir das gehört haben, hat es uns echt zutiefst erschüttert, ein Stück weit auch die Füße unter dem Boden weggezogen und wir gedacht haben, oh wei, was ist das? Was uns beeindruckt ist, das, was ich gerade gesagt habe, mit diesem tiefen Frieden. Obwohl diese Botschaft eine heftige und herausfordernde, mehr als herausfordernde Botschaft ist, hat Sabine dann in dem Lobpreis, in der Lobpreiszeit, die sie Lobpreis üben für den Gottesdienst, mit den Geschwistern gesagt, den Geschwistern mitgeteilt, wisst ihr, ihr Lieben, wenn ich hier jetzt heute mit euch Lobpreis mache, dann möchte ich jedes Wort, was ich singe, das soll so gemeint sein, wie es hier steht und wie ich es dann ausdrücke. Jedes Wort soll genauso in meinem Herzen sein. Ich möchte Gott mit allem, was ich bin und habe, die Ehre geben, unabhängig von meinen Umständen. Und sie haben Lobpreis gemacht und ein junger Lobpreismitarbeiter sagte dann hinterher, er hat noch nie in seinem Leben eine so tiefe Gegenwart Gottes in seinem Leben erlebt, wie in dieser Zeit, wo sie miteinander Lobpreis gemacht haben und Gott angebetet haben. Das berührt mich. Ist das Segen? Ja. Und das ist Segen. Das ist Segen. Auch wenn die Situation eine menschlich gesehen fürchterliche ist. Ich sag diese Dinge ganz bewusst, ich möchte sie nebeneinander stehen lassen. Diese irdische Perspektive des Segens, die Perspektive des Neuen Testaments mit Jesus Christus, aber auch die Perspektive, dass es Herausforderungen im Leben gibt. Warum sage ich das? Weil es unglaublich viele Gemeinden sind, die in dieser Zeit einen guten Zulauf haben. Warum? Weil sie verkündigen und proklamieren, wir leben von Sieg zu Sieg. Wir gehen von Sieg zu Sieg. Aber was ist, wenn dieser Sieg dann irgendwann mal nicht mehr da ist? Okay? Wenn es plötzlich etwas gibt, was unser Leben herausfordert. Okay? Solche Menschen fallen durch. Die sind dann aus dem Raster draus. Und ich sage das in einem Wissen. Ich habe das in mehrfacher Weise schon erlebt. Leute, die dann plötzlich mit ihren Problemen dastanden und sie standen alleine da. Sie sind die Menschen, die Siegreichen, konnten mit diesen Sieglosen nicht mehr umgehen. Und die Sieglosen fielen durchs Raster und durften nicht mehr sind dann woanders hingegangen, wenn sie woanders hingegangen sind. Weil das echt sehr tief erschütternd ist, wenn man das erlebt. Ihr Lieben, das Leben ist nicht nur ein Leben im Sieg. Okay? Das Leben ist ein Leben im Segen, wenn wir uns Gott anvertrauen. Und der Segen sieht in unterschiedlich aus, aber es ist so wichtig, dass wir das gesund reflektieren, dass wir auch wissen, es gibt Herausforderungen, okay? Da dürft ihr Amen sagen. Ja? Und wisst ihr, dann in dem Zusammenhang ist mir etwas bewusst geworden. Und das möchte ich uns bewusst sein, dass als Jesus hier gewirkt hat, hier auf Erden, hatte das ganz bewusst in absoluter Armut, ganz bewusst auf den Verzicht von materiellen Dingen gelebt, so dass er sagt, der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlegt. Ja. Und warum hat er das getan? Er hätte ja als König leben können. Er war doch ein König, oder? Wisst ihr, wie könnten wir Menschen in Armut, wie könnte Jesus Menschen in Armut in den schlimmen Situationen ihres Lebens begegnen, wenn er nicht weiß, wie es ist? Okay? Jesus hat wirklich alles durchlebt und durchlitten, damit er uns auf unserer Ebene begegnen kann. Auch Menschen, die in Armut leben oder die in Begrenzungen leben. Und damit stellt sich für mich eine ganz wichtige Frage. Was machen wir mit dem Jesus, der in uns lebt? Ich frage ganz bewusst provozierend, wozu brauche ich Jesus und wozu braucht er mich? Und dann die Frage, geht es nur darum, ein Leben zu führen, wo es ist, nice to have, Jesus in sich zu tragen? Jesus, unser persönlicher Heiland und Retter, so eine Art Glücksbonus fürs Leben. Ich bin provozierend, ihr gestattet das jetzt einfach mal. Ein Glücksbonus fürs Leben. Andere gehen ins Fitnessstudio, ich gehe in die Kirche. Ja? Okay? Glaube soll nicht anecken, nicht stören, nicht auffallen. Das kann es so nicht sein. Ich habe es genannt, darf es ein bisschen mehr sein. Darf es ein bisschen mehr sein, als dass er unser persönlicher Retter ist. Jesus ist König. Jesus ist Retter, er ist Erneuerer. Er ist der, der die ganze Welt verändert und verändern möchte. Und die Botschaft vom Reich Gottes heißt, alles soll sich verändern. Jeder, der unter Jesu Herrschaft kommt, wird sich verändern. Ich sehe das in euch, die ihr hier, euch Täuflingen, wie Gott oder wie Jesus euch verändert hat in dieser kurzen Zeit. Ja? Sehe ich das Wirken Gottes in so beeindruckender Weise. Jesus verändert Menschen. Ja, das ist das, was mich beeindruckt. Und die Botschaft vom Reich Gottes, siehe, ich mache alles neu und das ist das, was Jesus möchte. Warum ist er hergekommen und hat Kranke geheilt? Warum hat er Ausgestoßenen begegnet? Menschen, die Aussatz haben, hat er geheilt? Warum kritisiert er Ungerechtigkeit? Weil er eine Liebe in sich trägt, die größer ist als alles, was wir fassen können. Er ist der Retter der ganzen Welt. Und wenn ich eins sagen möchte, die Erschütterungen, in denen wir die letzten Jahre gelebt haben oder leben, die sind für eines wirklich gut, dass wir zur Besinnung kommen. Ja, es sind Menschen, die alles haben, die sich alles leisten können, in Anführungszeichen, ja, was man zum angeblichen Glücklichsein braucht, einen guten Job, eine glückliche Beziehung, Geld für Freizeit und Urlaub und die fragen nicht nach Gott. Die fragen oder fragen wenig nach Gott. Aber Menschen, die in Herausforderungen leben und stecken, die fragen sehr wohl danach und sind viel offener, Jesus auch ganz persönlich zu begegnen, weil sie spüren, dass sie angewiesen sind. Und Gottes Liebe so viel kostbarer und willkommener für sie ist. Und wisst ihr, woran ich gedacht habe, als ich das geschrieben habe? Ich habe gedacht an diese eine namenlose Frau. Wird in allen vier Evangelien wird sie genannt, diese sogenannte namenlose Frau, die in das Fest eines Pharisäers kam, wo Jesus eingeladen wurde, damit dieser Pharisäer Jesus besser kennenlernt. Und die platzt rein in dieses Fest, was er vorbereitet hat, fällt Jesus zu Füßen, küsst seine Füße und nimmt ein kostbares Öl, wo immer sie das her hat, aber nimmt dieses kostbare Öl und salbt ihm sowohl über den Kopf wie auch in den Füßen und benetzt hier seine Füße mit den Tränen, weil sie so berührt ist von Jesus und von der Begegnung mit ihm. Und was sagt Jesus? Während die Menschen schockiert sind und denken, wenn er ein Prophet ist, dann müsste er doch wissen, was das für eine ist. Und Jesus sagt, er ehrt sie. Er sagt, ihre vielen Sünden sind ihr vergeben, denn sie hat große Liebe gezeigt. Wem wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Das ist das, was er sagt. Es steht in Lukas Kapitel 7, 36 bis 48, ist die Geschichte festgehalten. Es hat mich so berührt. Ja, wem wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Das heißt, wer weiß, wo er herkommt, wer weiß, was ihm vergeben wurde, wer weiß, wie kostbar es ist, erlöst und befreit zu sein, der liebt auch viel. Okay? Und er hat viel Liebe und Hingabe zu Jesus und das berührt mich, weil es tatsächlich so ist. Wie kostbar ist uns Jesus? Wie wertvoll ist er uns? Wie tief haben wir verstanden, was er für uns getan hat? Ja, wir haben jetzt bald Ostern wieder vor uns. Und ich habe von Gott eine Predigt geschenkt bekommen, die 7 Wunder am Kreuz oder des Kreuzes. Und das würde ich gerne am Ostern auch predigen. Weil ich glaube, es ist so wichtig, es zu erkennen, was hat er für uns alles vorbereitet? Was hat er uns alles geschenkt? Mit ihm alles geschenkt? Ja. Jesus, unser Herr und Heiland. Ich möchte jetzt zurückkommen zu unserem Ursprungsgedanken. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Das ist bewusst in 2 Teile aufgeteilt. 12 Perspektiven werden hier gezeigt. Weil es einfach gut ist, dass wir Segen empfangen dürfen. Wir brauchen es auch. Es ist wichtig. Aber es ist genauso ein Privileg, ein Segen für andere sein zu dürfen. Amen. Es ist ein Privileg, ein Segen für andere sein zu dürfen. Und jeder in seiner Form. Und Jesus möchte beides. Er möchte uns wirklich segnen. Gleichzeitig wünscht er sich auch, uns zum Segen zu setzen. Und dass wir nicht in ein Leben führen, wo es nur um uns geht, sondern wirklich darum, dass er verherrlicht wird durch unser Leben. Und das kann schon im Kleinen passieren, ja. Ich denke, ihr wisst, warum es geht, ja. Das ist nicht so kompliziert. Im Kleinen, wir können für andere beten, ja. Für andere eintreten. Der einzige Sabine uns mitgeteilt ist, dass sie sich getragen fühlt im Gebet. Das ist so elementar. Unsere Gebete, unser Ring um unsere Brüder und Schwestern. Herr, wir sind nicht im Alleine. Wir gehören zusammen. Ja, und wir brauchen einander. Es ist ja nicht immer bewusst. Manchmal ärgern wir uns übereinander. Manchmal stoßen wir einander auch mal an. Aber es ist so wichtig, in der Klarheit zu wissen, wir gehören zusammen, wir brauchen einander. Im Gebet, ein Lächeln kann so viel verändern, ja? Ein Lächeln, wenn du jemanden Grimmiges findest und der dich so finster anguckt und du lächelst ihm zurück. Er kann ja gar nicht anders, als mit zurückzulachen und das Lächeln weiterzugeben. Ein Wort zur rechten Zeit. Zeit überhaupt, Aufmerksamkeit, Interesse zeigen, ermutigende, aufbauende Worte, Bibelworte, die wir weitergeben. Ihr Lieben, das Wichtigste, was wir Menschen schenken können, ist Zeit. Das Wichtigste, was wir Menschen geben können, ist unsere Aufmerksamkeit, ist das, dass wir den anderen zeigen, dass wir ihn sehen. Und im Blick auf den Visionsprozess möchte ich nochmal eingehen, lasst uns träumen. Und da gibt's natürlich auch Dinge, wo Jesus uns in ganz besonderer Weise gebrauchen möchte. Und vielleicht wissen wir es noch nicht zu schätzen, aber es ist so, dass Gott uns gebrauchen möchte. Nicht jeder ist ein Mose, nicht jeder ist ein David oder eine Mutter Teresa. Aber wenn Gott uns Dinge aufs Herz legt und wir leben das, dann tun wir das, was Gott möchte. Ja, darum geht es. Und es ist wichtig, dass wir, wenn wir erkennen, dass wir für bestimmte Dinge eine Berufung haben, dass wir das auch leben. Ja, erst jetzt vor kurzem war ja Inge im Krankenhaus und hat zusammen mit jemandem gelegen, mit dem die relativ gut ins Gespräch kam. Und nach kurzer Zeit stellte sich schon raus, dass die Frau, die auch schwer krank ist, ein tiefes Bedauern hat, dass sie ihrer Sehnsucht, die sie tief in ihrem Innern hatte, nämlich Kinder aufzunehmen und sich um diese zu kümmern, dass sie das nicht gelebt hat. am Ende der Tage kommt dann plötzlich dieser Punkt, ich habe irgendwo vorbeigelegt an den Sinn. Und das war eine erfolgreiche Frau, die es geschafft hat, Millionärin zu werden, die es geschafft hat, viele Filialen zu haben. Und dann stellt sie fest, eigentlich das wäre das gewesen. Ja, ich habe eine Frau damals als noch junger Christ und die hat mir mal ihre Biografie erzählt, ihre Lebensgeschichte und mit so einem tiefen Bedauern, das ist so nachdrücklich gewesen, erzählt, Gott hatte sie für die Mission berufen. Sie sollte wirklich in die Mission gehen. Und alles war vorbereitet und sie hat einen Rückzieher gemacht. Und jetzt, ich weiß nicht wie viele Jahre, 40 oder 50 Jahre später, sagte sie, mit so einem wirklich so tiefen Bedauern, dass sie so traurig ist, der sie versäumt hat, ihre Berufung zu leben. Ihr Lieben, wenn Gott uns etwas aufs Herz legt, dann nimm das ernst und lebe es, okay? Ich weiß nicht, ob ich dich erreiche mit dieser Aussage, aber ich finde das so elementar, dass wir es leben. Es ist so bitter, wenn wir unserem Leiter an die falsche Mauer setzen, ja? Oder wenn wir einen falschen Acker bearbeiten. Ich habe auch jemanden kennengelernt und das fand ich auch interessant. Der hatte fantastische Ideen. Ja, und er war damals mit in der Gemeindeleitung, hatte wirklich tolle Ideen. Nur wollte er sie nicht machen. Ich sollte sie machen. Er hatte seine wirklich Ideen, er hat gesagt, Klaus, das würde ich mir gerne wünschen, dass du das machst. Und ich habe gesagt, hey, wenn Gott dir das aufs Herz legt, dann sollst du das machen, nicht ich. Aber er war der festen Überzeugung, der Pastor muss das machen. Und ja, die Sachen wurden nicht gemacht, er hat es nicht gelebt. Und ich hatte nicht die Berufung dazu. Ja, von daher ist es so wichtig, dass wir das, was Gott uns aufs Herz legt, auch wirklich umsetzen dürfen. Ja, ich möchte jetzt zum Abendmahl kommen, überschwenken dazu. Jesus hat uns zum Segnen berufen und Jesus möchte uns segnen. Und eins der Dinge, die mir jetzt gerade wichtig ist, ist wirklich, dass wir als Gemeinschaft uns verstehen, dass wir es auch so wichtig und so wertvoll nehmen, dass wir als diese Gemeinschaft, die Gott uns hier zusammengestellt hat, dass wir in dieser Einheit zusammenleben, okay? Amen. Und ich lade euch ein, jetzt nach vorne zu kommen, miteinander das Abendmahl zu feiern. Ja, seid so frei, kommt nach vorne.